Jetzt spreche ich mit Gunter Frank über die Corona-Impfung und die Gefahren für die Arzneimittelsicherheit.
Aus meiner Sicht kann man es wie folgt bewerten. Wer sich dem Impfangebot verweigert, verletzt sogar das moralische Gebot des kategorischen Imperativs im Sinne von Immanuel Kant. Eine solche Verweigerung könnte nie die Maxime des Handelns für uns alle sein. Wenn wir uns alle weigern würden, die gut erforschte und nebenwirkungsarme Impfung zu nutzen, um uns selbst und andere vor Tod und schwerer Krankheit zu schützen, würden wir die Pandemie wahrscheinlich nie beenden können.
Ja, bei mir ist Gunter Frank. Hallo.
Hallo, Herr Wellbrock.
Herr Frank, wir haben gerade Karl Lauterbach gehört. Und zwar hat er diese Worte gesprochen Anfang 2022 im Januar. Was fällt Ihnen denn spontan dazu ein?
Ja, Lauterbach ist ja so eine Art Kant-Spezialist. Er hat ja seine berühmte Harvard-Doktorarbeit geschrieben über das Thema Kant und der Vergleich der Gesundheitssysteme Deutschland und USA. Dabei ist jedoch geschafft, dass ein Harvard-Professor, den ich darauf ansprach, mir auch schriftlich bestätigt hat, dass diese Arbeit nicht den wissenschaftlichen Standards entspricht. Bestenfalls so eine Art normativer Essay sei. Und der Historiker Professor Wolfson hat dann auch gesagt, diese Arbeit hätte er einem Seminarstudenten nicht durchgehen lassen. Gleichwohl baut Lauterbach seine gesamte akademische Karriere auf dieser Arbeit auf, denn er hat sein Lehrstuhl ja weitgehend wohl deshalb bekommen. Er hatte die Voraussetzungen damals in Köln ja nicht, die man damals brauchte, um einen Lehrstuhl C4-Professur zu bekommen. Also da hat er sich schon mit Kant beschäftigt. Das Problem ist nur, er hat ihn nicht verstanden. Weil das Hauptanliegen Kants war gewesen, die Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit durch den Einsatz, den Gebrauch des eigenen Geistes. Und da hapert's, glaube ich, bei manchen dann doch.
Ja, damit sind wir schon mittendrin in Ihrer Kritik an Karl Lauterbach. Wir wollen heute sprechen über Impfnebenwirkungen und wir wollen sprechen über Arzneimittelsicherheit. Fangen wir mal mit den Nebenwirkungen an, beziehungsweise, ich frage mal so, gibt's was Neues?
Also ich habe mal irgendwann in der Sendung gesagt, die Wirklichkeit klopft nicht mehr höflich an die Tür. Sie beginnt, sie einzutreten. Also sie hat sie eingetreten. Ja, wir haben die Übersterblichkeiten in den verschiedenen Ländern, Schweiz, Großbritannien, Deutschland. Man kann das nicht mehr ignorieren. Man versucht aber noch den Elefanten durch hindurch zu gucken, indem man eben sagt, das sei jetzt halt Lockdown oder eine komische Form von Covid oder wie auch immer. Also nein, es bietet sich die Impfung als erste Erklärung an für diese Übersterblichkeit. Weil alles andere war ja gleich 2020 gewesen. Und dann haben wir natürlich die wirklich massiven Zahlen von Menschen, die in einer typischen Art und Weise Symptome im zeitlichen Zusammenhang mit dieser Impfung bekommen. Ich habe natürlich selektiv, weil die Menschen wissen, dass sie sich diesbezüglich mehr anvertrauen können und von leider vielen Kollegen vollkommen ignoriert werden, alleingelassen werden. Diese Symptome sind so typisch. Ja, das sind vom muskulären System Lähmungen, Kraftverlust bis hin zu Zittern, Muskelzuckungen, Leute teilweise rollstuhlpflichtig werden. Dann haben wir diese Druck in der Brust, Brennen in der Brust, Herzrhythmusstörungen, Rasen, dass Leute ständig in die Notaufnahme gehen müssen wegen Herzsymptomatiken.
Sie sind ja, so habe ich Sie kennengelernt, ein Mann der klaren Worte. Trotzdem haben Sie eben gesagt, als es um die Nebenwirkungen ging, es bietet sich an, das auf die Corona-Impfung zurückzuführen. Daraus schließe ich, es bietet sich zwar an, aber es ist noch nicht wirklich belegt. Und das sagen ja auch Ihre Kritiker, dass Sie letztlich ja Dinge herleiten, die wissenschaftlich durch Studien, Untersuchungen oder welche Art auch immer letztlich noch nicht belegt sind. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge? Oder anders gefragt, es ist ja auch schwierig, einen direkten Zusammenhang herzustellen, richtig?
Ja, solche Leute, die müssten jedes Mal, wenn sie das Wort Wissenschaft in den Mund nehmen, 10 € in die Kasse für die Impfopfer zahlen, weil offensichtlich hier eine Begriffsverwirrung ist. Ich glaube, viele, die von Wissenschaft sprechen, wissen nicht, was Wissenschaft ist. Der Grundmotor der Wissenschaft ist der Zweifel. Wenn der nicht mehr da ist, dann reden wir nicht über Wissenschaft, sondern über Dogmatismus und Religion. Aber die Kernerwiderung zu dem, was Sie gesagt haben, ist ganz eindeutig und klar. Die Nachweispflicht für die Arzneimittelsicherheit liegt auf Seiten der Hersteller. Die liegt nicht auf Seiten derjenigen, die die Arzneimittelsicherheit kritisieren.
Ich denke gerade an eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Vielleicht hinkt der Vergleich. Korrigieren Sie mich da bitte, wenn ich da falsch liege. Aber jetzt ist es ja so, dass ja die Impfstoffe vorläufig zugelassen wurden, immer noch, also ein sehr langes vorläufig, sind aber zugelassen worden. Wenn ich jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließe und ich sage, ich bin jetzt berufsunfähig, ich möchte jetzt die Leistung erhalten, die ich versichert habe, dann prüft die Versicherung das und kann dann im Zweifel, und das wird sie auch tun, mir gegenüber behaupten, ja, die Beschwerden, die Sie haben, die sind real, aber die haben nichts mit dem Beruf zu tun, beziehungsweise mit der Police, die Sie hier abgeschlossen haben. Da gibt es Ausschlusskriterien. Dementsprechend liegt die Beweispflicht ja dann doch wieder bei mir. Und bei einem vorläufig zugelassenen Impfstoff ist es doch dann auch nicht anders, oder?
Doch, es ist völlig anders. Hier geht es um einen Einzelfall. Und natürlich ist es, wenn man jetzt sagt, ich habe einen Herzinfarkt gehabt und dann habe ich die EKG-Aufzeichnung, ich habe den typischen Laborverlauf, ich habe einen Arztbrief, dann kann man wohl nicht dran zweifeln, dass ein Herzinfarkt bestanden hat. Aber es gibt Krankheiten, da ist das eben nicht so einfach. Bei einer Arzneimittelsicherheit ist das völlig anders. Da geht es nicht um einen Einzelfall, sondern es geht darum zu prüfen, ob man ein außergewöhnliches Sicherheitsproblem hat. Denn jedes Medikament, einfach jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Ja, und aufgrund einer Nebenwirkung, eines schlimmen Verlaufs zu sagen, das ganze Medikament ist zu stoppen, auf die Idee würde man nicht kommen, wenn das Medikament halt anderen das Leben rettet oder halt verbessert. Es geht darum, wenn ich epidemiologisch, also im Rahmen von großen Bevölkerungszahlen, irgendetwas wissen möchte, dann brauche ich ordentlich gemachte, kontrollierte Studien. Also das ist das Nonplusultra, das ist das Instrument und ich rede gerade wirklich über das kleine Einmaleins der Epidemiologie. Also wir sprechen hier erstes Semester, zweite Stunde. Und das ist ganz einfach, das ist im Prinzip so, wie die Wahlforschung ja auch arbeitet. Die Wahlforschung arbeitet ja nicht so, dass sie gerade jeder, der jetzt vorbeispaziert, mal fragt, was er denn so wählt oder aufs Oktoberfest geht und jeden da fragt. Da kann ich zwar 1 Million Leute fragen, aber ich weiß es danach immer noch nicht, wie die Wahlen ausgehen. Oder ich mache es halt statistisch korrekt, so wie man das eben macht. Das heißt, ich ziehe eine Stichprobe. Da reichen dann sogar für große Wahlen reichen da manchmal 20.000 Leute aus. Die muss ich aber ganz genau auswählen. Die müssen die ganze Bevölkerung repräsentieren. Und die befrage ich, was sie wählen. Und da staunen wir ja immer, wie ziemlich genau oft aufs Komma die Voraussagen sind. Und genauso macht man es in der Epidemiologie. Das heißt, ich brauche eine Kohorte von Geimpften und Nichtgeimpften und die beobachte ich. Und es ist ein großes Versäumnis. Und ich finde, dass das justiziabel ist, dass man das nicht gemacht hat. Es gibt sogar eine nationale Kohorte, es gibt so eine Stichprobe, hätte sofort loslegen können. Nicht nur bei der Impfung, sondern auch bei Corona, ganz am Anfang 2020. Und dann hätte man in kürzester Zeit Sicherheit gehabt über die Infektionssterblichkeit, Wirksamkeit von Masken. Man hätte das alles solide einschätzen können. Man hat es nicht gemacht.
Sie sprechen ja nicht nur von Verbrechen, sondern auch von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist ja schon sehr massiv. Was für Verbrechen meinen Sie da?
Ja, ich hatte ja Gelegenheit, bei Bild TV eben auch das Thema Verbrechen im Rahmen der Corona-Politik anzusprechen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir sogar von Verbrechen gegen die Menschlichkeit sprechen, eventuell sprechen müssen. Und zwar deswegen. Ich kann ja verstehen, dass Finanzdruck auch zu Grenzüberschreitungen führt, die auch sicherlich auch kriminell sind, dass da Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind. Aber im Rahmen der Covid-Impfkampagne wurde das Ganze mit einem psychologischen Faktor verbunden, den man auch Gruppenmoralismus nennt. Das heißt, es wurde ganz bewusst darauf gesetzt, dass der Kritiker und derjenige, der kritisch gegenüber diesen Impfungen eingestellt war, der sie auch nicht wollte, dass dieser entmenschlicht wurde. Das war eine ganz klare Strategie gewesen, den Gegner zu entmenschlichen. Und das sind psychodynamische Effekte, die können auch zu Völkermord führen. Das sind diese Dynamiken. Und man hat das wirklich von der Politik aus massivst befördert. Ich will jetzt gar nicht die Zitate noch alle aufführen. Ja, die sind ja auch alle im Internet, Gott sei Dank, auch gut vermerkt. Welcher Politiker alles was gesagt hat. Es ist ja fürchterlich, was da gesagt worden ist. Man hat ja die Covid-Impfkritiker quasi dem Abschuss freigegeben. Ja, und das ist etwas, das ist ein Verbrechen, was nicht nur aus Gier erfolgt, sondern geht es gegen den Menschen selbst. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir hier nicht nur über normale Verbrechen sprechen, sondern Verbrechen gegen die Menschen.
Und dennoch wird das Narrativ aufrechterhalten. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, die ganz aktuelle Omikron-Variante hat schon den Spitznamen Höllenhund bekommen, was natürlich eine ganz klare Botschaft aussendet. Und jetzt kommen wir auf Karl Lauterbach zu sprechen und auf die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Sie formuliert haben. Diese Narrative, wären die ohne Karl Lauterbach überhaupt noch aufrechterhaltbar?
Gute Frage. Wahrscheinlich weniger. Ich glaube, man lässt ihn gewähren. Warum auch immer. Ich glaube tatsächlich, dass ein anderer Gesundheitsminister, wobei wir da oft, glaube ich, vom Regen auch in die Traufe fallen würden, wenn ich jetzt an Herrn, wie heißt der von den Grünen, der Herr?
Dahmen,
ja, der, was hat Herr Dahmen gesagt? Das Nichtvorhandensein eines Beweises spricht nicht gegen den Beweis oder so ähnlich, ja?
Also, ja.
Da ich nicht beweisen kann, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, spricht das eigentlich dafür, dass es ihn gibt. So, also das wäre dann der Gesundheitsminister Dahmen, also ganz wunderbar, aber vielleicht hätte er einen anderen Fokus, ja, weil Lauterbach ist ja ganz offensichtlich fasziniert von Panik. Da saugt er seinen Nektar raus. Er braucht die Panik, glaube ich, wirklich, um sich zu spüren. Also das ist schon alles sehr interessant, auch wenn man das mal so ein bisschen medizinisch betrachtet.
Jetzt driften wir so ein bisschen ab in die psychologische Ferndiagnose. Sie setzen sich dafür ein, beziehungsweise Sie fordern nicht nur, dass Karl Lauterbach aus seinem Amt entfernt wird, aus welchen Gründen auch immer, beziehungsweise die werden Sie ja jetzt nochmal nennen. Und darüber hinaus sehen Sie auch durchaus, ja, juristische Aspekte, mit denen man Karl Lauterbach konfrontieren müsste, um es mal sehr diplomatisch und zurückhaltend zu formulieren. Wie argumentieren Sie da genau?
Ich argumentiere als Arzt, nicht als Jurist. Ich sehe den Schaden, der ist gigantisch. Wir reden über die mit Abstand größte Verwerfung der Bundesrepublik Deutschland. Wir reden über Todesopfer, ich schätze im hohen fünfstelligen Bereich. Wir reden über wahrscheinlich Millionen Geschädigte. Und wir reden darüber, dass in grober Weise Standards, geltendes Wissen nicht umgesetzt wurde. Und das sind solche groben Versäumnisse, die kann ich jetzt nicht einfach, wie Herr Lauterbach sagt, na ja, haben wir halt nicht so richtig gewusst, hält nichts von Schuldzuweisungen, Blick nach vorne richten. Nein, es ist so ein Schaden angerichtet worden, da muss es analysiert werden, wie es dazu kommen konnte. Und zwar aus einem besonderen Grund. Nicht aus Rache und auch nicht aus Rechthaberei, sondern wir reden, dass im Grunde genommen diese ganze Chose ein kapitaler Angriff auf die Arzneimittelsicherheit war und ist. Die Zulassungsbestimmungen, die waren ja lange schon sehr problematisch, die werden ja immer torpediert, ist ja logisch, weil Hersteller müssen teure Medikamententwicklung irgendwie auch einen Gewinn irgendwie umsetzen und eine genaue Prüfung ist dann halt manchmal auch ein Risiko, da hängen ja manchmal Aktienkurse dran, aber es hilft alles nichts, wenn wir keine objektive, genaue Arzneimittelsicherheit haben, dann machen wir Patienten zu Freiwild. Und Patienten waren während der Corona-Krise Freiwild. Wenn wir das nicht aufarbeiten und wenn wir da auch nicht die Kriminalität herausgearbeitet, die da gelaufen ist, dann werden wir keine Arzneimittelsicherheit haben und dann ist der Gang zum Arzt einfach gefährlich.
Sie sagen also, ein Blick nach vorn, wie Karl Lauterbach ihn sich wünscht, macht nur Sinn, wenn man zunächst zurückblickt und sich all die Fehler anguckt, die gemacht wurden und die vernünftig aufarbeitet. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Dankeschön, Herr Wilburg.
Das war der Arzt aus